Guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Trotz verschiedener Handicaps hätte man mir bei meinem Rigorosum im Jahr 1978 dargelegt, dass zur Berufsqualifikation eines Ethnologen gehört, nach einer 2,5-stündigen Wurzelbehandlung wie gestern Vormittag eine Live-Sendung im Radio wie gestern Nachmittag durchführen zu müssen. Dann hätte ich, glaube ich, doch nochmal ernsthafter über meinen Berufsweg nachgedacht, ob ich mir das wirklich antun will. Von der Live-Sendung bin ich nicht mehr geplagt, aber von der Wurzelbehandlung schon. Insofern bitte ich, meine teilweise Benommenheit nicht auf meinen generellen Geisteszustand zurückzuführen, sondern auf den aktuellen Körperzustand, bitte. Trotzdem wollen wir uns unter Berücksichtigung unserer jeweiligen Gebrechen und Behinderungen heute in einem nächsten Schritt mit dem Thema, das uns zuletzt befasst hat, näher und detaillierter auseinandersetzen, nämlich mit dem Thema des Kolonialismus. Denjenigen unter Ihnen, die nicht nur den Tomand-Mitschnitt nutzen, sondern auch ihre Präsenz hier im Saal, habe ich ihre Anwesenheit belohnt, indem ich aufgeschrieben habe, was in dieser Stunde passieren soll, nämlich im Wesentlichen zwei miteinander zusammenhängende Punkte. Erstens möchte ich das, was wir das letzte Mal bereits sehr ausführlich diskutiert haben, abschließen und zusammenfassen, nämlich die Thematik des klassischen Kolonialismus in Bezug auf seine Langzeitwirkungen in die Gegenwart herein. Nochmals überprüfen und durchgehen. Wir hatten hier von wirtschaftlichen Langzeitwirkungen gesprochen. Wir hatten von politischen Langzeitwirkungen gesprochen und dabei zuletzt vor allem die zwischenstaatlichen Grenzkonflikte als Erbe des Kolonialismus thematisiert. Als drittes möchte ich mich heute noch zusammenfassend mit den binnenstaatlichen Langzeitwirkungen politischer Hinsicht befassen. Als zweites, nach diesen zusammenfassenden Diskussionen über die Langzeitwirkungen des klassischen Kolonialismus, möchte ich dann einen Überblick über die Verstrickungen zwischen Ethnologie als Fach und Kolonialismus geben für den deutschsprachigen Raum, aber insbesondere für die Geschichte des Institutes und damit Wiens und Österreichs anhand der wichtigsten Repräsentanten in unserer Institutsgeschichte. Soweit der Überblick zu dem, was heute passieren soll. Ich habe das letzte Mal mit einigen von Ihnen verabredet, dass jedoch vor dieser inhaltlichen Fortführung der Diskussion die Gelegenheit besteht, Fragen und Kommentare zu dem einzubringen, was wir das letzte Mal besprochen haben. Dazu wäre jetzt Gelegenheit.
Ja, ich hätte eine Frage. Sie haben abgeschlossen mit Österreichs Rolle. Sie haben Siedlerkolonien erwähnt. Sie sprachen von Bosnien. Nun, das war gut zu verstehen. Dann haben Sie auch gesprochen von der Sowjetunion mit der absoluten Kontrolle, zum Beispiel in Rumänien, Bulgarien. Nun, wahrscheinlich liegt es an mir. Ich habe gewisse Hemmungen, Bosnien als österreichische Kolonie anzusprechen, beziehungsweise kann ich nicht so ohne weiteres Litauen, Lettland, Estland als sowjetrussische Kolonien ansehen und schon gar nicht Rumänien, Bulgarien als sowjetrussische Kolonien. Ich verstehe den Kolonialismus, aber nicht den Begriff Kolonie in diesem Fall.
Ja, zur Wiederholung der Frage, damit auch diejenigen, die weiter hinten sitzen, sich mit ihr auseinandersetzen können. Die Frage Er sucht um nochmalige Klärung des Begriffs Kolonialismus im Hinblick auf das ganz am Schluss aufgeworfene. Da war auf der einen Seite von den besonderen Territorialimperien Österreich, Ungarn oder dem Osmanischen Reich oder eben dem russisch-zaristischen Reich die Rede und ihren kolonialen Expansionen, die eben nicht auf Übersee hingerichtet waren. Und dann war aufgeworfen, ob es nicht ein Problem sei, etwa bei Bosnien oder beim Baltikum von Kolonien zu sprechen und wie das überhaupt mit Bulgarien und Rumänien sei. Das ist gut, dass Sie das aufwerfen und gibt eine Gelegenheit, einiges nochmal zu klären, was vielleicht zu unscharf und zu unpräzise hier formuliert worden ist. Tatsächlich meine ich, dass man bei den Expansionen der Sowjetunion nach 1945 oder bei Kriegsende und im Gefolge des Kriegsendes nach Osteuropa hinein nicht von Kolonien sprechen sollte. Wenn es also um Rumänien, Bulgarien oder eben Ungarn, Polen ginge, dann sind das keine Gebilde gewesen, die man in dem Sinn, wie wir es hier diskutieren, als Kolonien bezeichnen kann und soll, sondern Vasallenstaaten oder abhängige Verbündete. Aber damit, mit den Staaten des Warschauer Paktes nach 1945, war nicht Kolonien gemeint. Auch von mir selber nicht. Wo ich sehr wohl meine, dass man von Kolonien sprechen könnte, auch da muss man nicht meiner Meinung sein, aber ich persönlich denke, das ist legitim, diesen Standpunkt zu vertreten. Das betrifft die nicht russischen Staaten der Sowjetunion selbst. Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion und auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Das Baltikum wurde ja rund um den Nichtangriffspakt zwischen der Sowjetunion und Hitlerdeutschland sozusagen zunächst der Sowjetunion zugeschanzt, während der Westteil Polens Hitlerdeutschland zugeschanzt wurde. Und als dann der Krieg begann, war das Baltikum bereits einverleibt, Estland, Lettland, Litauen, und damit ein ähnlicher Besitzstand der Sowjetunion wie Kasachstan, Turkmenistan und die zentralasiatischen Staaten insgesamt oder etwa die kaukasischen Republiken. Insofern meine ich, kann man zwischen diesen innersowjetischen, nicht-russischen Republiken, die einer sehr starken Russifizierung auch unterworfen waren und von der wirtschaftlichen Seite her einer sehr starken Ausrichtung auf die zentrale sowjetische Planwirtschaft hin ebenfalls ausgesetzt waren, sehr wohl von einer bestimmten Variante, eben der planwirtschaftlichen Variante des Kolonialsystems sprechen. Muss es aber nicht unbedingt, wenn man die Unterschiede hier größer ziehen will als die Gemeinsamkeiten zum klassischen Kolonialismus. Bei Bosnien und bei Österreich-Ungarn insgesamt sehe ich die Dinge allerdings schon ein wenig anders, weil es sich hier ähnlich wie beim Osmanischen Reich und seinen unterworfenen Territorien halt um eine ganz normale Kolonialherrschaft handelte, mit der Ausnahme, dass diese Kolonien nicht so weit weg waren wie anderswo. Sie waren näher gelegen. Das mag in vielen Fällen durchaus Konsequenzen gehabt haben, wie einen intensiveren Kulturaustausch zwischen der Metropole und der Kolonie, auch einen intensiveren intellektuellen Austausch, der vielleicht da oder dort auch zu einer weniger starken Ausbeutung der Kolonie geführt hat. Das mag ich durchaus zugestehen, ähnlich wie vielleicht die italienische Kolonialherrschaft in Albanien bewertet werden mag. Aber im Prinzip meine ich doch, dass hier die Gemeinsamkeiten zum klassischen britischen, französischen, niederländischen, belgischen Kolonialismus größer sind als die Unterschiede. Jedenfalls danke für die Frage und für die Möglichkeit, das nochmals mit Ihnen zu diskutieren. Gibt es weitere Fragen zum bisher Behandelten? Bitte, Herr Kollege.
Sie haben bei der Aufzählung der Kolonialmächte meiner Meinung nach die Vereinigten Staaten nicht darin, obwohl sie meiner Meinung nach sowohl kolonialistisch tätig waren, Hawaii, Philippinen, Samoa, Inseln im Pazifik und in der Karibik. Meiner Meinung nach ist von heutzutage die USA einer der letzten Kolonialstaaten.
Ja, die Frage war der Hinweis, dass von der Rolle der USA sowohl als Kolonialmacht nach außen wie auch, würde ich hinzufügen, im Inneren noch nicht ausreichend die Rede war. Das ist völlig richtig. Ich habe von einer Reihe von damals historisch noch nicht so wichtigen, aber in weiterer Folge immer wichtiger werdenden Kolonialmächten noch nicht ausführlich gesprochen. Davon ist die USA zweifellos die wichtigste, da gebe ich Ihnen recht. Daneben würde ich aber auch hinzufügen, spielte Japan zumindest während des Zweiten Weltkriegs eine ganz enorme Rolle als Kolonialmacht im Pazifik und in Ostasien, China, Korea. Im Übrigen darf man auch nicht übersehen, dass in kleinerem Ausmaß Australien eine ähnliche Rolle wie die USA global längere Zeit gespielt hat. Einerseits gegenüber der indigenen Bevölkerung, die ebenfalls in Reservate zusammengetrieben, dezimiert und unter starken Druck auf Assimilation hingesetzt wurde. Andererseits aber auch in dem außerhalb Australiens selbst, nämlich etwa im östlichen Teil der Insel Neuguinea, über längere Zeit eine koloniale Präsenz gegeben war. Das sind wichtige ergänzende Hinweise, die wir bitte gleich auch ad notam nehmen. Die Diskussion mancher Fragen erlaubt es, das gleich in den Stoff des hier Behandelten aufzunehmen. Das ist sehr wichtig und wesentlich. Ich hätte zu dem Zeitpunkt, wo wir zu Globalisierung und Neokolonialismus übergegangen wären, diesen Faden dann ohne dies aufgegriffen. Aber es ist gut, dass er jetzt schon aufgegriffen wird und schon jetzt darauf hingewiesen wird. Halten wir also fest, dass neben den klassischen europäischen Kolonialmächten es eine Reihe von anderen jüngeren Kolonialmächten gab und zum Teil gibt, die zum Teil aus Siedlerstaaten hervorgegangen sind, wie eben vor allem die USA selbst als ehemalige besiedelte Kolonie durch Großbritannien und andere Mächte oder Australien als Strafkolonie Großbritanniens. Und die dann ihrerseits im Inneren gegenüber der indigenen Bevölkerung und in Teilbereichen auch nach außen bis in die jüngste Vergangenheit hinein koloniale Expansion betrieben haben. Und natürlich ist die Inkorporation von Alaska als Übernahme der russischen zaristischen Expansion Anfang des 19. Jahrhunderts durch die USA oder die Unterwerfung von den polynesischen Hawaii-Inseln auch eine expansive koloniale Positionierung durch die Vereinigten Staaten gewesen und nicht nur eine interne, unter Anführungszeichen, die mit der Vertreibung, Dezimierung und Unterwerfung der indigenen Bevölkerung Hand in Hand geht. Weitere Kommentare, Fragen und Ergänzungen? Bitte. Ja, die Frage ist, wie kann man Israel einstufen? Da bin ich nicht objektiv genug, weil ich in der arabischen Welt meine Feldforschungen durchführe und weil ich da auch in emotionaler Hinsicht durchaus ein arabisch pochendes Herz habe. Aber gestalten wir die Antwort auf Ihre Frage so. Israelis von ganz links bis ganz rechts sagen, im Prinzip ist doch Israel ein ganz normaler Nationalstaat für die Juden und damit das, was für die Franzosen Frankreich ist. Jemand, der diesen Standpunkt einer Einschätzung Israels als spät entstandener Nationalstaat ein paar Jahrzehnte nach Irland oder Norwegen nicht teilt, wozu ich persönlich eher tendiere, ja, was wie gesagt nicht objektiv ist, daher müssen Sie es auch nicht als anerkannte wissenschaftliche Meinung aufschreiben, sondern als meine persönliche Meinung eines Staatsbürgers, der würde dem entgegenhalten, na hoppla, im Ergebnis, wenn auch aus ganz, ganz unterschiedlichen Motiven heraus, siehe Holocaust, siehe Antisemitismus in Europa, aber im Ergebnis gibt es doch hier Ähnlichkeiten zwischen Israel und Siedlerstaaten von der Art Neuseelands oder Australiens oder auch letztlich Südafrikas. Das ist ein Standpunkt, den die PLO sehr, sehr lange vertreten hat. Niemand zwingt sie, diesen Standpunkt zu vertreten. Kennen sollten sie ihn allerdings und wissen, dass ich dazu tendiere, das meinerseits ebenfalls ähnlich zu sehen, ist sicher nicht unangebracht. Wer das nicht prüfen, ist ganz klar. Ich weiß auch, dass man im deutschsprachigen Raum gegenüber Israel eine besonders vorsichtige Haltung einzunehmen hat, gar keine Frage. Dennoch meine ich, gibt es hier sehr wohl die zumindest grundsätzliche Möglichkeit, auch die Gemeinsamkeiten nicht nur mit den normalen Nationalstaaten in Europa zu sehen, wie es der pro-israelische Standpunkt tut, so wie Frankreich für die Franzosen, sondern auch die für einen pro-israelischen Standpunkt eher unangenehmen Gemeinsamkeiten mit den klassischen Siedlerstaaten bis hin zum extremeren Fall etwa von Südafrika. Naja, die unterschiedlichen religiösen Aspekte, die gab es zwischen den Irokesen und den Hopi einerseits und den protestantischen Siedlern aus Europa auch, nicht? Oder zwischen den holländischen Protestanten und den Zulu und Xhosa in Südafrika auch. Also das ist gerade eher eine Gemeinsamkeit mit anderen Siedlerprozessen, dass es große Unterschiede zwischen den Einsiedelnden und der lokalen Bevölkerung gab. Ja, noch Fragen, Kommentare, Ergänzungen? Bitte. Ja, die Frage war, man hört immer wieder auch, dass auch die Palästinenser dort nicht ursprünglich gelebt haben. Ist das in etwa das Argument? Dieses Argument gibt es. Ein ähnliches Argument gab es auch bei Südafrika, sage ich nur dazu, nämlich, dass das ein menschenleeres Land war, als die Holländer hinkamen und erst ungefähr zur selben Zeit, wie die Holländer von Süden kamen, die Zulu und andere gerade auch vom Norden einströmten. Bei Israel möchte ich doch darauf hinweisen, dass ganz seriöse auch israelische Geschichtsforschung über die Landrechte vor der israelischen Staatsgründung 1948 darauf hinweisen, dass unter osmanischer und britischer Kolonialherrschaft im damaligen Mandatsgebiet Palästina bzw. im damaligen großsyrischen Kolonialgebiet der Osmanen, dass in dieser Zeit das jüdische Landeigentum im Gebiet der israelischen Staatsgrenzen von 1848 weniger als 10% umfasste, während das einheimische Landeigentum weit mehr als 60, nämlich fast 70% umfasste und einerseits die Osmanen und dann die Engländer den Rest des Landes besaßen. da gibt es, glaube ich, schon ein paar unverrückbare Fakten, egal jetzt von welchem Standpunkt man her und mit welchen Sympathien man argumentiert. Gut, im Übrigen darf ich Sie, weil mich das jetzt eher angenehm überrascht, dass Sie auch aus aktuellem Anlass, wie ich vermute, die Frage des Nahen Ostens hier mit einbeziehen, darauf hinweisen, dass wir eine sehr gute Regionalvorlesung Einführung in die Ethnologie Westasiens haben, in der etliche dieser Fragen viel ausführlicher und intensiver behandelt werden, als sie hier behandelt werden können. Das ist das eine. Und das zweite, bei aller Relevanz Israels für das Verständnis der Situation des Nahen Ostens insgesamt, darf ich doch darauf hinweisen, dass es nicht in der Hauptsache um Israel geht, wenn wir uns mit dem Phänomen des Kolonialismus weltweit auseinandersetzen. Und dass es ein relativ untergeordneter Aspekt in Bezug auf die hier zentral zu thematisierende Frage darstellt. Schon allein deswegen, weil Israel erst 1948 gegründet wurde, also wirklich zu einem Zeitpunkt, wo der weltweite Kolonialismus gerade im Niedergang und Untergang sich befand. Diese Ungleichzeitigkeit der kolonialen Entwicklung ist aber schon ein Punkt, den ich durch unsere Diskussion, für die ich im Übrigen recht herzlich danke, motiviert noch einmal hinweisen möchte. Bedenken Sie nur, dass zumindest in formaler Hinsicht Südamerika, die große Teile Südamerikas, bereits Anfang des 19. Jahrhunderts unabhängig wurden von spanischer und portugiesischer Kolonialherrschaft. Das heißt, zu einem Zeitpunkt in manchen Teilen der heute insgesamt ehemaligen Kolonien bereits die de jure Unabhängigkeit erlangt wurde, während anderswo, Afrika, der Kolonialismus noch gar nicht überall begonnen hatte. Die Berliner Afrika-Konferenz war 1884 und bald danach wurde Afrika unter den großen Kolonialmächten inklusive Deutschland aufgeteilt, sodass man mit dem Wort Kolonialismus immer auch nicht nur interne strukturelle, sondern auch interne zeitliche Unterschiede mitdenken muss. Das ist ein in sich durchaus heterogenes Phänomen, das, wie gesagt, in Teilen bis in die jüngste Gegenwart hereinreicht, in anderen Teilen nicht. Wir hatten als zwei wichtige Komponenten, die es überhaupt möglich machen, mit einem übergeordneten Begriff von Kolonialismus zu operieren, die wirtschaftlichen und die politischen Gemeinsamkeiten dieses Oberbegriffs betont. Und gleich dazu gesagt, man sollte trotzdem immer dazu sagen, um was für einen Kolonialismus es sich handelt, damit die Differenzierung gleich mitgedacht wird. Diese wirtschaftlichen Gemeinsamkeiten hatten wir angesprochen als erstes mit der teilweisen Zerstörung der indigenen Produktion und Produktionssysteme und mit der Hand in Hand damit einhergehenden Ausrichtung der einheimischen Wirtschaftsstrukturen auf die Bedürfnisse der neuen Metropolen und der neuen Kolonialherren. Im Wesentlichen hatte das zur Folge die Ausrichtung auf den Export von Rohstoffen aller Art. Wir haben eine ganze Reihe von anderen Komponenten dieser wirtschaftlichen Langzeitfolgen des Kolonialismus angesprochen, inklusive der demografischen Dezimierung durch Durchseuchung und den Sklavenhandel. Aber das sind Phänomene, die nicht überall in gleicher Weise begriffen, die wirtschaftliche Umstrukturierung und Ausrichtung auf den Export zugunsten der Interessen in den Metropolen ist etwas, was sich fast überall durchzieht. Das heißt nicht, dass die einheimische Wirtschaft vollkommen und vollständig vernichtet wurde. Das bitte ich zu unterstreichen, weil sehr viele Kollegen von den Wirtschaftswissenschaften bis zu den Historikern uns Ethnologinnen und Ethnologen immer wieder begegnen mit der Frage, was wollt ihr eigentlich noch, diese einheimischen Strukturen, die gibt es doch eh längst nicht mehr. Im Prinzip funktioniert das alles heute nach marktwirtschaftlichen Gesetzen und euer Interesse für das Traditionelle ist doch längst hinfällig. Erstens mal interessieren wir uns nicht nur für das Traditionelle, wie Sie alle sicher längst wissen. Zweitens ist es aber so, dass die einheimische Wirtschaft nur so weit unter Druck gesetzt wurde und so weit zerstört wurde, wie es notwendig war, um ihre selbstständige Fortführung möglichst zu verunmöglichen, nach Tunlichkeit zu verunmöglichen. Darüber hinaus aber war dann der Kolonialismus oft geradezu daran interessiert, dass unter angeschlagenen, selbstständig kaum mehr lebensfähigen Rahmenbedingungen eine einheimische Subsistenzwirtschaft fortgeführt wurde. Warum? Er hat sich damit, der koloniale Apparat hat sich damit sehr, sehr viel erspart, indem er diese einheimische Subsistenzwirtschaft bis zu einem gewissen Grad am Leben erhalten hat. Wann immer es notwendig war, Arbeitskräfte von den Plantagen zu entlassen, konnte man sie nach Hause ins Dorf schicken und musste ihnen kein Arbeitslosengeld zahlen. Wann immer jemand krank wurde im Rahmen der kolonialen Arbeitsprozesse, konnte man ihn zurück zu seiner Familie schicken und musste ihm keine Krankenversicherung zahlen. Das heißt, die Aufrechterhaltung der einheimischen Subsistenzwirtschaft war extrem kostengünstig, weil kostenersparend für das koloniale System und hat schon von daher das Interesse vieler kolonialen Verwaltungen hervorgerufen. Ganz kaputt machen dürfen wir es nicht, sonst müssen wir die Verantwortung für Dinge tragen, die ansonsten uns doch abgenommen werden. Insofern gibt es eine systematische Koexistenz, selbst dort, wo sich Plantagenwirtschaft und Rohstoffabbau ganz massiv durchgesetzt haben, weiterhin also eine systematische Koexistenz zwischen der marktorientierten Export von Rohstoffen orientierten Sektoren der Wirtschaft einerseits und den abhängigen Subsistenzsektoren andererseits. Die stehen überhaupt nicht beziehungslos nebeneinander, sondern sind gerade auf diese Weise, wenn Sie so wollen, funktional miteinander verbunden. Ja. Ja, also dort, wo die Frage ist, ob man das auch auf Lateinamerika anwenden kann, ganz sicher für das andine Hochland, denke ich, wo die Situation dem in etwa entspricht. Ganz sicher nicht dort, wo die Nachfahren afrikanischer ehemaliger Sklaven leben. Da ist die Situation eine ganz andere und daher auch in weiterer Folge dort der Übergang der ehemaligen Sklaven eher in ein Lumpenproletariat und in Slumbewohner, die eben unter ganz anderen Bedingungen als agrarischen Subsistenzbedingungen leben. Gut. Wenn wir die politischen Langzeitwirkungen des Kolonialismus noch einmal kurz rekapitulieren, so haben wir hier von zwei Langzeitwirkungen, die große Gemeinsamkeiten quer über die Kolonialgeschichte aufweisen, gesprochen. Einerseits die Willkürlichkeit der Grenzen, die sich nur in den allerseltensten Fällen auf die vorkolonialen, historisch gewachsenen Grenzen in irgendeiner Weise bezogen. Auch das gab es, sollte man dazu sagen, etwa im Beispiel Ägyptens, wo das heutige Ägypten in etwa auch den vorkolonialen Gebilde Ägypten entspricht. Aber ansonsten, von solchen Ausnahmen abgesehen, war es die Regel und der Normalfall, dass die vorkolonialen Grenzen aber schon gar nichts zu tun hatten mit jenen Grenzen, die der Kolonialismus zog. Und dass hier ein systematischer Bruch zwischen der vorkolonialen Geschichte und der kolonialen und nachkolonialen Geschichte hergestellt wurde, indem die Grenzen daher nicht von einheimischen Bedürfnissen ausgingen, sondern von der Rivalität der Kolonialmächte untereinander. Wie weit kann ich mein britisches oder belgisches oder italienisches Territorium hier in Afrika ausdehnen, zweckmäßigerweise, ohne meine eigenen Kapazitäten zu überfordern und gleichzeitig ohne in direkte Konfrontation mit meinem kolonialen Nachbarrivalen eintreten zu müssen. Das ergab dann sehr oft, in fast allen Fällen, zwischen den staatlichen Grenzen, die in der kolonialen Periode gezogen wurden und in der nachkolonialen Periode fast durchwegs fortgesetzt wurden, jenes Phänomen, dass Religionsgruppen, Sprachgruppen, Kulturgruppen getrennt und geteilt wurden und eben in der Regel fast überall zu beiden Seiten dieser kolonialen und postkolonialen Grenzen leben. Eine Situation, wie sie also etwa dort gegeben ist, wo Tiroler auch südlich der österreichischen Staatsgrenze leben oder Slowenen auch nördlich der slowenischen Staatsgrenze leben, die wir irgendwie als besonders und besonders schwierig häufig geneigt sind aufzufassen, ist damit der absolut banale Normalfall in Afrika, Asien und Teilen Lateinamerikas geworden. In binnenstaatlicher Hinsicht, und das ist der zusätzliche Punkt, den ich hier noch nachliefern möchte zur Diskussion des letzten Males, hat der Kolonialismus aber auch eine ganz wesentliche innenpolitische Langzeitwirkung nach sich gezogen, die sich aus dem Grundsatz Divide et Impera ergibt, also teile und herrsche, divide and rule. Dieses Divide et Impera ist, wie schon der Begriff der Colonia der Antike entlehnt und besagte auch in der Antike etwas, nämlich einen freundschaftlichen Rat des einen Senats und des einen Führers des Senats und des einen Imperators an den nächsten. Wenn du an der Macht bleiben willst, dann spiel die von dir Beherrschten gegeneinander aus. Bring sie auch gegeneinander so auf, dass sie nicht gemeinsam gegen dich vorgehen. Wenn dir das gelingt, dann wirst du an der Macht bleiben und beruhigt regieren können. Dem Vernehmen nach sollen auch manche Universitätsprofessoren nach diesem Prinzip vorgehen, ich nicht. Aber es ist tatsächlich ein Spruch und ein Prinzip, den sie von der Antike weg bis herauf zur Renaissance immer wieder in der europäischen Tradition von Herrschaftstechniken finden. Machiavelli in seinem berühmten Traktat Il Principe hat ganze Seiten darüber, wie der Fürst Il Principe zu regieren hat. Und davon ist das Divide and Rule eine ganz wesentliche Komponente. Warum ich das so ausführe, ist, weil ich schon meine, dass das eine spezifisch europäische Herrschaftstradition ist, so vorzugehen. In Japan zur Zeit der kolonialen Expansionen des japanischen Herrscherhauses vor und während des Zweiten Weltkrieges war die Kolonialherrschaft, die dort praktiziert wurde, keineswegs besser oder humaner oder sonst wie positiver, wenn dann eher im Gegenteil. Entschuldigung. Aber nach dem Prinzip Divide and Rule wurde eigentlich nicht vorgegangen. Die Osmanen im Nahen Osten und Südosteuropa haben auch ihre Art von Kolonialherrschaft praktiziert, die auch nicht unbedingt lahm, fromm und gütig war. Aber nach dem Prinzip Divide and Rule wurde nicht unbedingt vorgegangen. Was ich also sagen will, ist, dass das Divide et Impera schon eine kulturell spezifische Seite hat, die was mit Europa zu tun hat und nicht nur mit Herrschaft, sondern die aus dem Inventar der Kulturgeschichte Europas stammt und ein bisschen spezifischer für Europa als für andere herrschenden Kolonialmächte ist. Wenn man sich etwa ansieht, wie die belgische Kolonialmacht in Ruanda und Burundi tätig war und wie sie die dortige Tutsi-Bevölkerung und die dortige Hutu-Bevölkerung jeweils behandelte, nämlich möglichst unterschiedlich voneinander und möglichst in hierarchischer Weise mal die eine und dann wieder die andere bevorzugend, dann hat der schreckliche Konflikt in den frühen 90er Jahren, der dort wütete, natürlich auch eine Vorgeschichte in der kolonialen Vergangenheit, in der die Kolonialmacht ständig diese Gruppen gegeneinander ausgespielt hat. Das heißt nicht, dass die unschuldig dran sind. Das heißt keineswegs, dass man alle Gräueltaten der Gegenwart dem Kolonialismus in die Schuhe schieben kann. Dagegen bin ich jedenfalls schon aus moralischen und moralphilosophischen Gründen. Ich meine, so schlimm die Geschichte auch immer war, man kann sich nicht auf sie ausreden. Man hat eine Verantwortung in der Gegenwart. Aber die Geschichte macht es entweder schwieriger oder leichter für die Gegenwart. Und insofern waren das schon sehr schwierige Ausgangsbedingungen, die der Kolonialismus in Ruanda und Burundi hinterlassen hatte, die eben ein gefährliches Kuckucksei waren, eine brennende oder zumindest rauchende Lunte waren. Und das Problem ist, dass niemand daran gearbeitet hat, sie auszutreten. Wenn Sie umgekehrt an die österreichische und österreichisch-ungarische Kolonialverwaltung in Bosnien denken, dann ist es ganz sicher so, dass die Dreiteilung in Muslime einerseits oder Bosniaken, wie es im habsburgischen Deutsch hieß, in Serben und in Kroaten, Frauen scheint es damals nicht gegeben zu haben, durch die Habsburger Monarchie erfolgte. Und auch getrennte Lehrbücher im Unterricht erst durch die habsburgische Monarchie nach ihrem Antritt 1870 in der Nachfolge des am Balkan südwärts zurückweichenden Osmanischen Reiches so eingeführt wurden. Die osmanische Verwaltung hat ja für Nicht-Muslimische immer die Selbstverwaltung vorgesehen, etwa für die Christen. Insofern war das unter osmanischen Verhältnissen in Bosnien eine viel vagere Form von Differenz zwischen Kroaten und Serben einerseits und Muslimen, die Teil der muslimischen Glaubensgemeinschaft des Osmanischen Reiches waren, als es dann von den Österreichern, die die Verwaltung in Sarajevo übernahmen, praktiziert wurden, die von oben nach unten eben ohne Selbstverwaltung, diese Dreiteilung ganz strikt durchführten. Und dabei die kroatische Bevölkerung als katholisch nahe, die christlich-orthodoxe serbischsprachige Bevölkerung als besonders feindselig, weil panslawisch orientiert ansahen, und die muslimische Bevölkerung in einer eigenartigen Form von habsburgisch väterlichem Nepotismus als unsere Muslime besonders schwül zur Brust nahm. Und dieser Atavismus, dieses teils erniedrigen, teils beschützen gegenüber der muslimischen Bevölkerung Bosniens, führte dann im Übrigen dazu, dass der Islam im Habsburgischen Reich, in Österreich-Ungarn, anerkannte Religionsgemeinschaft wurde. Eine positive Nebenwirkung, muss man sagen, bis heute die Tatsache, dass Österreich einer der wenigen Staaten des EU-Raumes ist, wo der Islam eine anerkannte Religionsgemeinschaft ist, mit den entsprechenden Steuervorteilen im Unterschied zu Scientology und mit den entsprechenden Rechten und Möglichkeiten, die Kinder der eigenen Glaubensgemeinschaft in dieser Religion auf mit staatlicher Unterstützung unterrichten zu können, sind eine positive Folge dieser Präsenz von 1870 bis 1918 in Bosnien, die aber insgesamt durchaus durchzogen und durchtränkt war von einem Divide et Impera. Was das also insgesamt heißt, diese Beispiele, dass hier in der Regel ethnische Unterschiede, die es gab, oder religiöse Unterschiede oder sprachliche Unterschiede, die es natürlich schon gab, dass diese ethnischen oder religiösen oder sprachlichen Unterschiede, kurz kulturellen Unterschiede, intensiviert wurden von den Kolonialmächten, stärker betont wurden, als sie vorher gegeben waren, dass oftmals auch diese Unterschiede, die zunächst vielleicht nur egalitär waren, als hierarchische umgewandelt wurden. Die einen sind besser als die anderen, sozusagen. Und dass damit eben Divide, Konflikte geschürt wurden, denen gegenüber die Kolonialmacht sich geradezu als notwendige Präsenz darstellen konnte. Weil die dauernd untereinander streiten, braucht es uns ja als Vermittler, um diese Streithandeln auseinanderzuhalten. Ich habe jetzt ausführlich und länger über ein aktuelles Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, eben Ruanda-Burundi, gesprochen. Ein anderes aktuelles, letztlich Bosnien, weil es mit der österreichischen Geschichte und auch mit der jüngeren Vergangenheit zu tun hat. Das soll uns aber nicht davon ablenken, dass natürlich der belgische und der österreichisch-ungarische Kolonialismus verhältnismäßige Leichtgewichtsboxer in dieser Sportart unter Anführungszeichen waren und die Hauptakteure schon der britische, der französische, mit Einschränkungen auch der holländische und italienische Kolonialismus in Afrika und Asien da waren. Deswegen verweise ich sie auch ausdrücklich in Klammer Pflichtliteratur. Ich habe ja auch gesagt, dass ich selektiv im Rahmen der Vorlesung Ihnen noch sagen werde, welche Literatur aus der Pflichtliteratur im Speziellen hier wichtig ist. Auf den Artikel der berühmten indischen Anthropologin Veena Das im Borowski-Band